Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud.
Guten Abend. Reichen die bisherigen Beschränkungen, um die vierte Welle in der Pandemie zu brechen, oder ist doch ein erneuter kompletter Lockdown notwendig? Denn nach den Empfehlungen gestern von der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, nach eben solch einem Lockdown, da sagte der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz heute, es gebe nichts, was nicht in Betracht gezogen werde. Wie die vier Wochen bis zum Weihnachtsfest aussehen werden, das wagt bisher niemand sicher vorherzusagen. Es reicht, seitdem klar ist, dass die neue Corona-Mutation Omikron bereits in Deutschland nachgewiesen ist. Über Appelle aus der Politik und Hilfsflüge der Bundeswehr berichtet Stefan Stuchlik.
Am Nachmittag landet der Spezial-Airbus der Bundeswehr in Hamburg. Schwerkranke Corona-Patienten aus Bayern werden ausgeladen. Im Freistaat droht eine Überlastung der Kliniken. Deutschland habe immer noch nicht den Ernst der Lage begriffen, sagt die designierte Familienministerin Anne Spiegel im Bericht aus Berlin.
Wenn ich die Nachrichten schaue und es beginnt damit, dass die Kliniken in Deutschland überlastet sind, dass Patientinnen ausgeflogen werden müssen und die Nachrichten enden mit einem Blick auf volle Fußballstadien, dann passt das für mich nicht zusammen. Dann muss hier dringend gehandelt werden. Und ich bin dafür, dass wir jetzt die Großveranstaltungen in dieser Form nicht weiter durchführen.
Wie hier in Berlin sind nicht nur die Fußballstadien, sondern auch die Weihnachtsmärkte voll. Bei solchen Großveranstaltungen könne man über Schließungen nachdenken, meint auch die FDP. Einen allgemeinen Lockdown aber findet der Parteivorsitzende mehr als problematisch.
Gerade mit Blick auf die Ausgangssperren werden wir am Dienstag hier auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts erhalten über die alte sogenannte Bundesnotbremse. Und ich bin dafür, dass wir dieses Urteil sehr sorgfältig auswerten, auch auf das, was mit unserem Grundgesetz vereinbar ist.
Mittlerweile stehen sich nicht nur hier in Hamburg Hunderte von Menschen die Beine in den Bauch, um eine Auffrischungsimpfung zu bekommen. Die Impfquote sei immer noch zu niedrig, sagen Experten. Die Impfgegner würden sich am Ende fügen, meint der bayerische Ministerpräsident. Er fordert eine Impfpflicht.
Einzige Chance, um aus dieser Endlosschleife herauszukommen, ist eine Impfpflicht. Sie wird auch die Spaltung beenden. Da bin ich fest überzeugt, denn wenn es mal entschieden ist, dann wird es auch durchgesetzt. Dann gibt es auch Zwangsgelder, beispielsweise Bußgelder. Und am Ende wird sich der ganz große Teil impfen lassen.
In Südafrika, wo die neue Omikron-Variante entdeckt wurde, stellt man untypische Krankheitsverläufe fest. Gegen den Virustyp, der dort im Labor gefunden wurde, könnten möglicherweise die aktuellen Impfungen schlecht oder gar nicht wirken, sagt Virologe Drosten im ZDF-Heute-Journal.
Das ist genau die Sorge, dass wir hier eben jetzt eine erste wirkliche Immun-Escape, also Immunfluchtmutante vor uns haben. Die anderen Mutanten bisher hatten diese Eigenschaft noch nicht so stark. Und alle sind natürlich da auch ein bisschen nervös und gespannt, ob man möglicherweise so viel Schutz verliert, dass man sogar die Impfungen noch mal verändern müsste. Alles das werden sicherlich die nächsten 2 bis 3 Wochen beantworten.
Zeit, die Politik in Deutschland vermutlich nicht mehr hat. Man werde zur Corona-Bekämpfung alles tun, was nötig sei, twitterte Olaf Scholz heute. Was er damit genau meint, ließ er offen.
Diese lange Menschenschlange in Zürich endete heute nicht im Impfzimmer, sondern im Wahllokal. Die Schweizer waren aufgerufen, über das Covid-19-Gesetz der Regierung abzustimmen und damit auch über das Zertifikat zum Nachweis von 3G für Gaststätten, Kinos oder dem Fitnessstudio. Für die Gegner Freiheitsberaubung und Diskriminierung, für den Staat dringend notwendig, um die rasant ansteigenden Neuinfektionen zu stoppen. Und das in einem Land, in dem die Impfquote bei 65% liegt und das damit sehr weit hinten in Europa rangiert. Nach heftigen Protesten der Gesetzesgegner in den letzten Tagen sprachen sich heute über aber 62% für die Regeln aus. Johanna Wahl.
Weit oben in den Schweizer Bergen hat die Skisaison begonnen und Corona ist irgendwie ganz weit weg. Im Tal aber spielt die Abstimmung über die Corona-Politik heute die zentrale Rolle. Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen vor dem Regierungssitz in Bern. Die Debatte bis zum Schluss emotional. Nun also ein klares Ja der Schweizer Bevölkerung zur Covid-Gesetzgebung. Erleichterung bei den Befürwortern.
Natürlich hätte es auch anders kommen können. Und wir haben bis zum letzten Moment deswegen auch alles gegeben. Aber es zeigt sich halt doch, dass in der Schweiz die Vernunft regiert.
Die Kritiker waren in den vergangenen Wochen laut und sehr präsent. Immer wieder demonstrierten sie, wie hier in Basel, die Protestbewegung in der Deutschschweiz besonders stark. Einige Wissenschaftler vermuten hinter den Protesten, die größere Nähe zu alternativen Heilmethoden in bestimmten Regionen könne mit der Ablehnung von Impfungen zusammenhängen. Es könne auch eine Rolle spielen, wie stark die populistische Stimmungsmache in bestimmten Regionen sei. Oder an einem stärkeren gesellschaftlichen Individualismus. Zudem gelte für die gesamte Schweiz: Die Schweizer sind es nicht gewohnt, dass man ihnen etwas aufzwingt. Der Schweizer Staat ist nicht so interventionistisch. Und wenn der Staat anfängt, sich einzumischen und Zwang auszuüben, dann mögen die Schweizer das nicht so sehr. Nach der Volksabstimmung heute wollen sich nicht alle Kritiker geschlagen geben. Das führt zu Diskriminierung in der Schweiz. Das ist inakzeptabel. Wir wollen die Verfassung verteidigen. Wir werden weiterkämpfen. Das ist gerade erst der Anfang. Die Diskussion um den richtigen Umgang mit Corona hat in der Schweiz polarisiert wie lange kein Thema mehr. Nun bleibt es bei der Zertifikatspflicht. Denkbar auch, dass die Regierung ihre Maßnahmen weiter ausweiten wird. Das könnte sich vielleicht dann auch hoch oben in den Schweizer Skigebieten bemerkbar machen.
Gehen wir nach Potsdam zu den Tarifgesprächen im öffentlichen Dienst und bleiben beim Thema Corona. Denn es geht bei den Verhandlungen für die Landesbeschäftigten auch um Pflegerinnen und Pfleger, etwa in den Unikliniken. Die Gewerkschaften fordern für alle Beschäftigten 5% mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro zusätzlich im Monat. Im Gesundheitsbereich sollen es sogar 300 Euro mehr sein. Tina von Löhneisen beobachtet für uns die Verhandlungen. Was ist der Stand der Dinge? Die Beratungen laufen ja noch.
Ja, beide Seiten sitzen noch beieinander und verhandeln noch. Aber aus Verhandlungskreisen haben wir soeben erfahren, dass es wohl heute kein Ergebnis mehr geben wird. Das liegt laut den Gewerkschaften auch daran, dass die Arbeitgeber in der ersten und in der zweiten Verhandlungsrunde sehr zurückhaltend gewesen seien mit Angeboten. Ein Sprecher der Gewerkschaft sprach sogar von Blockadehaltung. Und nun sei man eben, ohne groß vorher aufeinander zugegangen zu sein, in der sehr komplexen dritten Verhandlungsrunde. Und deswegen dauere es eben noch etwas länger.
Und wo sind die Knackpunkte? Also woran hapert es da?
Es gibt wohl jetzt immerhin so etwas wie eine Basis, über die man redet. Aber es gibt auch noch sehr viele offene Details, über die eben weiter diskutiert werden muss, die noch lange nicht geklärt sind. Aber was klar ist, dass der Fokus auf den Berufen im Gesundheitswesen liegt und die Arbeitgeber wissen, dass da was gehen muss, dass die Mitarbeiter, die am Rande der Belastungsgrenze arbeiten, in der Corona-Krise besser bezahlt werden müssen. Aber ob es am Ende zu diesen geforderten von den Gewerkschaften geforderten 5% und beziehungsweise 300 Euro mindestens pro Monat mehr kommen wird, das ist eben noch unklar.
Vielen Dank, Tina von Löhneisen.
Gerne.
Die Renten in Deutschland werden im kommenden Jahr wohl nicht ganz so steigen wie erwartet. Und damit zu weiteren Nachrichten mit Jens Rieber.
Bundesarbeitsminister Heil sagte der Bild am Sonntag, er erwarte eine Rentenerhöhung um 4,4%. Das wäre 0,8 Prozentpunkte weniger als erwartet. Hintergrund ist, dass die künftige Ampelkoalition den sogenannten Nachholfaktor wieder einführen will. Dieser sorgt dafür, dass durch die Rentengarantie verhinderte Kürzungen mit Erhöhungen im Folgejahr verrechnet werden. Die Altersbezüge der etwa 21 Millionen Rentner sollen von Juli ansteigen. Nach dem jüngsten Flüchtlingsunglück im Ärmelkanal haben Vertreter der EU-Kommission und mehrerer europäischer Staaten ein härteres Vorgehen gegen Schleuser vereinbart. Ein Flugzeug der Grenzschutzagentur Frontex soll die Kanalküste überwachen. Großbritannien wurde dazu aufgefordert, legale Migrationswege zu schaffen und die illegale Beschäftigung von Flüchtlingen zu erschweren. Zu dem Treffen hatte Frankreich eingeladen, nachdem am Mittwoch 27 Menschen bei einem Bootsunglück im Ärmelkanal gestorben waren. Christliche Hilfswerke haben heute mit Festgottesdiensten ihre Spendenaktionen zu Weihnachten begonnen. Mit der Aktion Überleben in der Stadt lenkt die katholische Organisation Adveniat den Blick auf die prekären Lebensverhältnisse von Menschen in den armen Vierteln Lateinamerikas. Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt stellt in diesem Jahr die Klimagerechtigkeit in den Mittelpunkt, besonders für ärmere Länder. Beginn des jüdischen Lichterfests Chanukka. Als Zeichen eines lebendigen Judentums in Deutschland wurde vor dem Brandenburger Tor das erste Licht am großen achtarmigen Chanukka-Leuchter entzündet. Der Berliner Gemeinderabbiner Teichtal sieht darin auch ein Symbol für Licht in der Dunkelheit und für Demokratie gegen die Tyrannei.
Zum Sport und damit zur Fußball-Bundesliga. Da hat Leverkusen das Verfolgerduell in Leipzig gewonnen. Ein Sieg vor leeren Rängen, Patrick Hallatsch.
Absolut korrekt, denn Zuschauer waren heute in Leipzig nicht zugelassen aufgrund der Corona-Beschränkungen in Sachsen. RB ist derzeit der einzige Erstligist, der zum ersten Mal seit Mitte Mai wieder vor leeren Rängen spielen musste. 50.000 Fans gestern in Köln, Geisterspiel heute in Leipzig. Da wundert es nicht, dass der ein oder andere Clubverantwortliche von einem möglichen Wettbewerbsnachteil spricht. Die 1:3 Heimniederlage gegen Leverkusen dürfte diese Meinung weiter manifestieren.
Breites Lachen, gute Laune, tolles Spiel. Das war Bayer Leverkusen in Leipzig.
Großes Kompliment allen Spielern, der ganzen Truppe. Sehr fokussiert von Anfang an, sehr griffig in den Zweikämpfen.
Leverkusen war perfekt auf die Spielweise der Leipziger eingestellt. Direkt in das Pressing spielt Palacios diesen Ball auf Wirtz. Das 0:1, sein 5. Saisontor. Wirtz bestätigt seine Rolle als Shootingstar dieser Saison. Der 18-Jährige startet im richtigen Moment, hängt Gegenspieler Angelinho ab und vollendet mit seinem starken rechten Fuß das 0:1 in der 21. Minute. 13 Minuten später schlägt Bayer wieder zu. Wieder überläuft ein Leverkusener die Defensive. Moussa Diaby erzielt ebenfalls sein 5. Saisontor. Der gebürtige Pariser legt den Ball an 2 Leipziger Verteidigern vorbei. Auch der Abschluss perfekt. RB Leipzig versucht in der zweiten Hälfte in das Spiel zurückzukommen. Nach Flanke von Nkunku trifft André Silva in der 62. Minute zum 1:2. Es ist Silvas 3. Saisontor, alle zu Hause erzielt. Leverkusen schlägt sofort zurück. Immer wieder taucht Bayer mit vielen Spielern vor dem Leipziger Tor auf. Diaby auf Frimpong, das 1:3, das erste Bundesligator des 20-jährigen Niederländers. Nach Handspiel von Tapsoba setzt Szoboszlai den Elfmeter 5 Minuten vor Schluss gegen den Pfosten. Und so siegt Leverkusen 3:1 in Leipzig.
Sind die Bayern und Dortmund doch zu weit weg oder können sie mit dieser Spielkultur, die sie heute gezeigt haben, doch noch was drehen dran? Wollen sie was drehen?
Ach, wir wollen immer was drehen. Ich glaube, man sollte sich nie Limits setzen.
Leverkusen ist jetzt Tabellendritter, 7 Punkte hinter Spitzenreiter Bayern.
Ein Spiel dauert 90 Minuten. Diese alte Fußballweisheit ist ja mittlerweile längst überholt. Das hat auch die Eintracht aus Frankfurt in jüngster Zeit gleich mehrfach bewiesen. 6-mal haben die Hessen in Pflichtspielen schon in der Nachspielzeit getroffen. Und auch heute hat das Team von Oliver Glasner wieder ganz spät zugeschlagen. Der Last-Minute-Treffer gegen Union Berlin bescherte der Eintracht den ersten Heimsieg in dieser Saison.
Schon wieder hat Eintracht Frankfurt den Jubel am Ende auf seiner Seite. Diesmal gegen Union Berlin, wahrlich in allerletzter Sekunde.
Ich denke wirklich einfach unglaublich, aber da sieht man wirklich, natürlich sind wir gerade im Moment die Last-Minute-Eintracht.
Diese emotionalen Ende sind wir jetzt schon gewohnt in dieser Saison, deswegen kam es gar nicht so überraschend. Nein, Spaß beiseite.
Spaß macht diese gute Partie von Beginn an auf beiden Seiten. Frankfurt in Schwarz hat zunächst mehr vom Spiel und trifft. Traumhaft schön. Djibril Sow mit der 1:0-Führung in der 22. Minute. Union Berlin hat eine anstrengende Europapokalreise nach Israel hinter sich, zeigt eine Reaktion. Avoni verpasst die direkte Chance zum Ausgleich. Dann übernimmt wieder die Eintracht, die aber Riesenchancen wie durch Kamadas Lattentreffer, durch Jakics Kopfball oder wie hier durch Boré kurz vor der Pause liegen lässt. Das scheint sich zu rächen, als Frankfurts Ndika Berlins Avoni im Strafraum foult und Max Kruse in der 62. Minute per Elfmeter zum 1:1 Ausgleich trifft. Wenn, dann nicht der erneut bärenstarke Philipp Kostic auf links und die verrückte Last-Minute-Stärke der Eintracht wären. Evan Ndika köpft Frankfurt in der 95. Minute mit der letzten Szene des Spiels zum 2:1-Sieg.
Da sieht man einfach, wie es im Team stimmt, was bei uns im Kopf stimmt, dass wir wirklich niemals den Sand irgendwo im Kopf stecken.
Denn das wäre sicher auch keine gute Idee. Dann lieber der Last-Minute-Tanz zum ersten Heimsieg der Saison.
Die Tabelle: München vor Dortmund, Leverkusen nun Dritter, Union auf Platz 6, Leipzig ist Achter. Zehnter ist Köln vor Mönchengladbach, dahinter Frankfurt auf Rang 12 in der Abstiegszone Augsburg, Bielefeld und Greuther Fürth. Es geht auch mal ohne Spitzenspieler Alexander Zverev, der genießt derzeit seinen Urlaub. Trotzdem haben die deutschen Tennisherren das Viertelfinale im Davis Cup erreicht, denn aufs Doppel Kravitz Pütz war wieder mal Verlass. Wie schon gestern gegen Serbien holten die beiden auch heute gegen Österreich den entscheidenden Punkt zum 2:1. In der Runde der letzten acht trifft Deutschland am Dienstag auf Großbritannien. Und jetzt wird's frostig. Minus 20 Grad im finnischen Ruka, aber davon lassen sich diese beiden hier nicht aufhalten. Trotz Eiseskälte haben Karl Geiger und Markus Eisenbichler ihre Podestserie auch heute weiter fortgesetzt.
Jawohl, trotzdem Rapper, yes!
Skispringen macht glücklich, vor allem, wenn man gemeinsam jubeln kann. In der Kältekammer von Ruka muss im Finale zuerst Karl Geiger zeigen, dass auch bei minus 20 Grad das Timing funktioniert. Rang 4 nach dem ersten Durchgang, schwierige Windbedingungen und ein erstklassiger Sprung. Geiger segelt auf 142,5 Meter. Endlich wieder das gute Gefühl, ein Podestplatz schon ganz nah. Er setzt sich an die Spitze des Klassements, von der ihn Markus Eisenbichler, Zweiter nach dem ersten Durchgang, nicht verdrängen kann. Die Landung ein bisschen zu früh, aber nur ein kleines bisschen. Das Top-Duo von Chef Horngacher steht gemeinsam in der Leaderbox, als nur noch ein Springer kommt. Der Slowene Anže Lanišek segelt noch an beiden vorbei, feiert seinen ersten Weltcupsieg. Für die DSV-Adler sind es nach 4 Weltcupspringen nun 5 Podestplätze. Erstmals stehen sie gemeinsam da oben.
Beim Bob-Weltcup im österreichischen Innsbruck Eagles war Laura Nolte mit ihrer Anschieberin Deborah Levy nicht zu schlagen. Nolte verteidigte ihre Führung aus dem ersten Lauf souverän und gewann auch das zweite Weltcuprennen in dieser Saison. Den deutschen Doppelsieg perfekt machten Kim Kalicki und Leonie Fiebig. Bei den Männern gewann Francesco Friedrich die Konkurrenz im Viererbob. Der Sachse fuhr in beiden Läufen Bestzeit und gewann vor Oskar Skibermanis aus Lettland und dem Kanadier Justin Cripps. Für Friedrich war es nach dem gestrigen Erfolg im Zweierbob ein perfektes Weltcup-Wochenende.
Die Formel 1 trauert um Frank Williams. Der frühere Teamchef und Mitbesitzer des gleichnamigen britischen Rennstalls ist heute im Alter von 79 Jahren gestorben. Heidfeld, Frenzen, Ralf Schumacher, Rosberg und Hülkenberg, deutsche Fahrer, standen bei ihm immer hoch im Kurs. 1977 hatte Williams den Rennstall gegründet. 7 WM-Titel und 114 Grand Prix-Siege feierte er mit seinem Team. Der Tiefpunkt 1994. In Imola verunglückte die brasilianische Fahrerlegende Ayrton Senna tödlich. Williams saß seit einem Autounfall im Rollstuhl. Bis zu seinem Ausscheiden vor einem Jahr war er der älteste Teamchef der Formel 1.
Und das Wetter schließt die Sendung. Carsten, es ist hoffentlich nicht das Letzte.
Ich gebe mir mal Mühe, dass wir wenigstens auf den vorletzten Platz kommen mit diesen Wetteraussichten. Wir starten auf jeden Fall in die neue Woche so ähnlich wie das, was wir heute erlebt haben. Mit nasskaltem Wetter, immer wieder Schauer in Form von Schnee oder Schneeregen. Dann aber am Dienstag gibt es eine Wetterumstellung. Hier kommen diese Wolken, es ist eine Warmfront am Dienstag an mit wärmerer Luft. Diese wärmere Luft behalten wir auch noch am Mittwoch bei uns. Aber dann ab Donnerstag ist der Weg wieder frei, dass kältere Luft vom Nordmeer erneut Richtung Deutschland vorankommen kann. Dieses Wechselspiel der verschiedenen Luftmassen, dann sieht man auch sehr schön auf diesem 15-Tage-Trend von Berlin. Morgen kalt, dann geht's rauf mit den Temperaturen. Am Mittwoch ist es am wärmsten mit rund 10 Grad. Ab Freitag machen wir in etwa auf dem Temperaturniveau weiter, was wir auch jetzt haben. Heute Nacht gibt es einzelne Schneeschauer, vor allem im Süden. In der Mitte kann es aufreißen. Dann Achtung, wenn es aufklart, die Straßen sind nass, kann es sehr schnell spiegelglatt werden. Morgen tagsüber ziehen immer wieder ein paar Schauer. In tieferen Lagen Regen oder Schneeregen. Ansonsten ist es Schnee von Nord nach Süd über uns hinweg. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte zwischen 0 und minus 4 Grad in der Südhälfte. Im Norden ist es gerade so frostfrei. Die Temperaturen dann morgen Nachmittag in den Mittelgebirgen und auch am Alpenrand bleibt es auch tagsüber leicht frostig. Ansonsten gibt es 2 bis 6 Grad plus. Die weiteren Aussichten, ganz wichtig, der Dienstag mit besagter Warmfront. Viel Regen und Wind kommt hier aus Westen an, aber im Osten und im Süden wird es noch lange Zeit schneien. Hier wird es winterliche Straßenverhältnisse geben. Am Mittwoch selbst regnerisch, im Norden Sturmböen und milde Temperaturen. Aus meteorologischer Sicht ein Top-10-Wetter.
Vielen Dank, Carsten Schwanke. Und das war's von uns. Hier geht es weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Und ab morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle Karin Mioska. Kommen Sie gut in die neue Woche. Tschüss.